Ja, soll ich noch grüßen von der Gemeinde Thierfeld? Die wissen wahrscheinlich einige, dass ich heute hier bin. Ja, vielleicht haben sich vorhin einige gewundert. Ich saß vorhin hier drüben und habe dann öfters mal gemurmelt, weil ich habe noch einen Freund mit, der Manhal kommt aus Syrien und da versteht halt noch nicht so sehr viel Deutsch, da ist noch am Lernen. Ja, ich möchte heute über das Thema Identität reden. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wenn ich hier durch die Reihen gehen würde und würde jeden von euch fragen, wer bist du? Dann würden wahrscheinlich verschiedene Antworten kommen. Also wahrscheinlich als erstes würdet ihr euren Namen nennen. Und man sagt, okay, ich heiße so und so. Aber das ist noch nicht eure Identität. Das ist ein Name, das ist eine Bezeichnung. Das ist nicht das, was euch ausmacht. Dann sagt ihr vielleicht als nächstes, okay, dann kommt ihr mit eurem Beruf und sagt, ich mache das und das. Das ist eine Sache, die ihr macht. Das ist aber auch noch nicht eure Identität. Das ist nicht das, was euch in eurem Wesen ausmacht. Manche sagen, okay, dann definiere ich mich halt als, ich bin ein Deutscher oder ein Syrer oder was auch immer. Und das ist eine Nationalität, das ist auch noch nicht. Und dann merken wir, es ist manchmal gar nicht so einfach. Und das Problem ist, dass viele Menschen in unserer Zeit, die haben ein Problem damit, dass sie nicht wirklich wissen, wer sie sind. Und wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann ist das ein Problem. Weil ich lebe immer das, was ich bin oder was ich zumindest über mich glaube. Also wenn du denkst, dass du, wenn du von dir sagst, okay, ich bin ein Versager, dann ist das so deine Einstellung, dann wirst du auch versagen. Also, oder dann gibt es Leute, die sagen, ich bin ein hoffnungsloser Sünder, dann wirst du sündigen, weil du denkst, ich kann ja gar nicht anders. Oder manche Leute sagen, okay, ich bin so unattraktiv, ich krieg nie einen Lebenspartner, einen Ehepartner. Und dann verhalten die sich auch so. Dann kriegen sie auch wirklich keinen. Und viele Christen, die glauben, ich bin unbegabt, unbrauchbar, unattraktiv und dann leben die so, obwohl das gar nicht stimmt. Und das ist wirklich eine wichtige Frage, die jeder sich stellen muss, wer bin ich? Identität und Selbstwert, das hängt ganz eng zusammen. Dass meine Identität bestimmt meinen Wert und den Wert, den ich mir beimesse. Und wenn ich halt nicht weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch nicht, was ich für einen Wert habe. Und das ist halt schwierig. Ich habe vor ein paar Jahren in der Zeitung stand da so eine Geschichte, da geht ein australischer Fischer mit seiner Frau am Strand spazieren und dann finden die einen komischen Batzen. Also das sieht so, fühlt sich so wachsartig an, riecht komisch, ist so ungefähr 15 Kilo schwer. Und der Mann guckt sich das an und sagt, habe ich noch nie gesehen, was ist denn das? Und die Frau hat gesagt, da will das am liebsten mitnehmen. Und die Frau sagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, es ist viel zu ekelhaft, das Ding, und gehen wieder nach Hause. Aber der Mann lässt es keine Ruhe und da fragt jemand, der sich damit auskennt, und dann fährt er mit seinem Auto wieder an den Strand und holt sich den Batzen, weil das ist ein ganz wertvoller Stoff, das nennt man Ambra. Man weiß nicht so ganz genau, wie das entsteht. Das entsteht, wenn hier ein Pottwal was abbricht und das dann längere Zeit auf dem Wasser schwimmt und durch Salzwasser und die Sonne entsteht dort diese wachsartige Masse daraus. Und das ist ein Grundstoff für ganz wertvolle Parfüme. Also die haben damals das Ding verkaufen können für 240.000 Euro. Das Problem ist, wenn ich nicht weiß, was das ist, dann hat es auch keinen Wert für mich. Und genauso ist das für uns. Solange ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ich nicht, welchen Wert ich habe. Dann halte ich mich vielleicht auch als so einen unbrauchbaren Batzen. Das weiß ich. Und weil halt Identität und Selbstwert so eng miteinander zusammenhängen, da beantworten Menschen diese Frage, wer bin ich, so am häufigsten, so mit drei verschiedenen Fragen oder Antworten. Die sagen, ich bin, und eine Antwort ist, ich bin das,
was ist leichter? Und Leute denken, wenn ich gute Leistung bringe, dann habe ich dadurch einen höheren Wert. Also das geht in der Schule los.
Dann fühlt sich halt jemand mehr wertvoll, wenn er eine gute Note hat. Wenn so ein Schüler eine 1 nach Hause bringt, dann denkt er, okay, jetzt bin ich wertvoll. Und eine Woche später eine 5 bringt, fühlt er sich weniger wert. Oder Leute definieren sich vielleicht über ihren Lohn, den sie bekommen. Und sie sagen, okay, wenn ich genug verdiene, dann zeigt ja das Geld, was ich kriege, zeigt ja meinen Wert. So, wenn ich wenig kriege, bin ich demzufolge auch wenig wert. Das Problem ist halt, sobald ich diese Leistung nicht mehr bringen kann, dann fühle ich mich wertlos. Und dann habe ich oft so ein Auf und Ab. Also, falls ich, wenn ich hier so eine, ich mache hier mal eine Skala. Das hier unten ist die Zeit. Und das ist hier der Wert, den ich mir selber beimesse. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, jetzt habe ich viel geleistet, dann fühle ich mich wertvoll. Und dann bin ich vielleicht ein paar Tage später meinem Anspruch nicht nachgekommen und merke, ich habe die Leistung, die ich eigentlich bringen wollte, nicht geschafft. Dann geht es wieder runter. Und dann fühle ich mich viel weniger wert. Eine andere Definition, was viele Leute machen, wo sie sagen, okay, die sagen, ich bin das, was andere über mich sagen. Also sie machen letztendlich ihren Wert davon abhängig, wie andere über sie denken. Also, wenn Leute mich loben, dann fühle ich mich gut. Ich kann mich noch daran erinnern, habe ja vor ein paar Jahren bei Evangelium für Kinder gearbeitet. Wenn da irgendein Einsatz gut gelungen ist, habe ich mich gut gefühlt. Wenn der weniger gut war, habe ich mich ziemlich mies gefühlt hinterher. Und dann ging das immer auf und ab. Und dann, um bei anderen gut dazustehen, wenn das meinen Wert bestimmt, da machen Leute die komischsten Sachen. Die ziehen sich genauso an wie die anderen. Die haben die gleichen Frisuren. Die reden die gleiche Sprache, nur um bei der anderen Gruppe anzukommen. Oder sie passen sich irgendwie an. Hans-Peter Reuer hat mal das erzählt, dass in seinem Dorf in Österreich da Bauern gab, das war ziemlich extrem, bei denen war halt jemand wertvoll, wenn er zeitig aufgestanden ist. Also je zeitiger du früh aufgestanden bist und mit Arbeit angefangen hast, desto ein besserer Bauer warst du. Und da gab es halt einige, die sind früh um 4 aufgestanden und sind in den Stall gegangen, haben Licht eingeschalten, damit jeder auf der anderen Seite vom Tal sehen konnte, dass da schon arbeitet, und haben sich wieder ins Bett gelegt und bis um 6 geschlafen. Also man macht die blödesten Dinge nur, um bei anderen angesehen zu sein. Und noch eine dritte Sache, die häufig ist, ist, dass Leute sagen, ich bin das, was ich habe. Also, das kann ja sehr vielfältig sein. Das kann materiell sein, dass Leute sich darüber definieren und sagen, wenn ich schöne Sachen habe, also ein schönes Auto, ein schönes Haus oder irgendein neues technisches Gerät, dann bin ich besser, dann bin ich wertvoller. Das können andere Dinge sein. Manche definieren sich über ihre Familie und sagen, ich habe eine tolle Familie. Ich habe so und so viele Kinder, die funktionieren alle, die gehen alle einen guten Weg, und darüber definiere ich mich. Das gibt mir Wert. Und manche definieren sich über ihre Schönheit. Sagen, okay, ich bin besonders schön, kriegen das auch von anderen gespiegelt, gesagt, und fühlen sich deshalb wertvoll. Das Problem ist genauso, wenn diese Dinge, über die ich mich definiere, wenn die weg sind, dann ist mein Wert weg. Ich habe den Beruf, den ich gelernt habe, war Krankenpfleger, und kann mich noch daran erinnern, auf einer Station, wo ich gearbeitet habe, da war eine Krankenschwester, die war sehr schön, der hat jeder Mann hingeguckt und die hat auch ein Verhältnis mit dem Arzt gehabt, und eines Tages im Spätdienst,
dann sitzt sie dort und heult. Und eine andere Schwester fragt, warum heulst du? Ich bin heute 30 geworden. Also, die wusste, das, was ihr den Wert gibt, das wird nicht besser. Das geht bergab. So, ihre Schönheit ist nicht, wird nicht mehr zunehmen. Die wird eher abnehmen. Und das ist halt so, ne? Wenn ich mich über mein Auto definiere, wenn ich das gegen Baum gefahren habe, ist mein Wert auch zu schwach. Und so geht es ständig auf und ab, meinen Selbstwert. Also ich mache das immer von irgendwas abhängig, was in sich keine Beständigkeit hat. Das Interessante ist, oder das Problem dabei ist, dadurch bin ich unwahrscheinlich anfällig auf irgendeine Art Manipulation. Also, solange ich nicht weiß, wer ich bin, solange ich nicht weiß, was ich für einen Wert habe, dann lebe ich immer aus dem Defizit heraus. Das heißt, ich muss immer wieder versuchen, mir und anderen zu beweisen, dass ich wertvoll bin. Und dann dadurch bin ich anfällig für allerlei Versuchungen. Also, dann sagen Leute nicht nein. Die gehen halt nicht nach Hause, obwohl sie schon genug gearbeitet haben, weil sie sich dadurch wertvoll fühlen, wenn sie halt noch ein paar Überstunden machen und da noch mehr Geld verdienen. Oder Leute, die sind schon in der Gemeinde eingespannt in ganz vielen verschiedenen Kreisen, arbeiten überall mit, aber das fühlt sich halt so gut an, wenn man von anderen gelobt wird, und dann machen die halt noch eine Aufgabe, obwohl darunter ihr Familienleben vielleicht leidet, weil man sich nicht wirklich wertvoll fühlt. Oder Leute, Christen gehen Kompromisse ein, stehen nicht wirklich zu ihrem Glauben, weil sie bei ihren Freunden, ihren Kollegen irgendwie ankommen wollen, weil sie sich darüber definieren. Oder Mädels lassen sich auf Kerle ein, die gar nicht ihnen gut tun, weil sie sich nicht geliebt fühlen, weil sie sich nicht wertvoll fühlen. Und ich glaube, viele Sünden, mit denen wir uns als Christen rumschlagen, haben genau da ihren Ursprung. Weil ich nicht weiß, was ich für einen Wert habe, weil ich nicht weiß, wer ich bin. Deshalb mache ich Dinge, wo ich denke, die verschaffen mir irgendeinen Wert. Okay, jetzt stell dich mal vor, wie hätte diese Linie dieses Selbstwertes, wie hätte die bei Jesus ausgesehen? Und wenn ich das in den Evangelien lese, die Berichte über Jesus, dann kann ich einfach nur sagen, die hat so ausgesehen. Das sollte jetzt gerade sein, halt, ne? Also besser ging das nicht. Der war unabhängig von dem, was andere gesagt haben. Das war ihm ziemlich egal. Er wusste, dass er wertvoll war. Da gibt es eine Gelegenheit in Markus 3. Er hat einen Tag vorher viele Leute geheilt. Und am nächsten Morgen geht er beten, zieht sich zurück, und dann rennen die Jünger ihm hinterher und sagen, du musst wiederkommen, da stehen ganz viele Leute vor der Tür, die wollen alle geheilt werden, die warten auf dich. Jetzt stellt euch das vor, ihr macht irgendeinen Dienst in der Gemeinde und die Leute rennen euch hinterher, du musst das nochmal machen, das ist so gut, du bist so gut. Da fühlt man sich doch irgendwie gut, das tut doch gut, und sagt, okay, mach ich, gerne. Und da Jesus sagt, nee, wir müssen woanders hingehen. Das ist jetzt nicht dran. Das war ihm vollkommen egal, was die Leute gedacht haben. Er hat Zeiten gehabt, da wollten die Leute zum König machen. Das hat ihn nicht von seinem Weg abgebracht. Und er hat Zeiten gehabt, da sind alle Leute weggegangen. Und er ist trotzdem seinen Weg weitergegangen. Er war nicht abhängig von dem, was Leute über ihn gesagt haben. Er war von seiner Leistung nicht abhängig. Er hat Zeiten gehabt, da hat er unwahrscheinlich viel gearbeitet, und andere Zeiten, da macht er scheinbar nichts. Das hat ihn nicht definiert. Besitz war auch nicht irgendwas für ihn, was ihn irgendwie angehoben hat. Also wir lesen von ihm, da muss ich Geld ausborgen, um ein Beispiel zu erzählen, um eine Münze zu zeigen. Und er sagt, selbst ein Fuchs hat ein Zuhause, wo er hingehen kann, aber ich habe das nicht. Das lag daran, weil Jesus wusste, wer er war. Er wusste, es kannte seine Identität. Und jetzt ist die Frage für uns, wie bekommen wir das raus? Wie bekommst du raus, wie bekomme ich raus, wer ich bin? Und die Antwort ist,
eigentlich genauso wie bei diesem Klumpen Ambra. Das kann dir nur jemand sagen, der sich damit auskennt. Das kannst du dir selber nicht sagen. Und der sich mit uns Menschen auskennt, das ist unser Schöpfer, das ist Gott. Und der sagt, David hat es so geschrieben, Psalm 139, Vers 1, er sagt, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Also Gott ist der Einzige, der weiß, wer wir sind. Er ist der Einzige, der uns durch und durch kennt. Alles andere, die Sicht von Menschen, unsere eigene Sicht von uns selbst, die ändert sich ständig. Aber Gottes Sicht von uns, die bleibt gleich. So wie Gott dich sieht, so bist du. Und aus dem Grund gab es bei Jesus das Auf und Ab nicht. Er wusste, dass Gott ihn liebt. Er wusste, ich bin der Geliebte Gottes. Und das hat ihm so eine unwahrscheinliche Stabilität gegeben in seinem Leben. Jesus ist ja für uns Christen ein Vorbild. Und wir können vieles von seinem Leben direkt auf uns übertragen. Und ich finde es interessant, wenn man sich mal anguckt, was so das Erste war, wo Jesus öffentlich in Erscheinung getreten ist. Wir lesen in den Evangelien eine ganze Reihe über seine Geburt. Dann lesen wir mal eine kurze Begebenheit, als er 12 Jahre alt war. Und dann lange Jahre nichts. Und dann ungefähr mit 30, 33, so in der Dreh herum, dann tritt er auf und tritt in Erscheinung. Und alle vier Evangelien berichten ein Ereignis, was am Start seines öffentlichen Wirkens steht. Das ist jetzt mal eine Frage an euch, ihr wisst das bestimmt. Was ist das, dieses Ereignis? Was so... Hochzeit von Kana war noch eher. Das war so das erste Wunder, was er getan hat. Das kommt noch vorher, vor der Hochzeit zu Kana. Er hat ja noch nichts getan, aber er tritt öffentlich in Erscheinung. Viele kriegen ihn mit.
Seine Taufe.
Genau, richtig, seine Taufe. Und die Frage ist, was ist da so Besonderes dran, dass da alle vier Evangelien über diese Taufe schreiben? Und ich möchte euch das mal vorlesen. Ich lese mal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 9. Und ich lese... Und es geschah an jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Also, das ist so das Ereignis, das war das erste Mal, wo Jesus so öffentlich in Erscheinung tritt. Und da sagt Gott zu ihm, hörbar, vielleicht haben es auch andere gehört, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also bevor Jesus irgendetwas geleistet hat, bevor er irgendein Wunder getan hat, da sagt Gott, ich liebe dich, so wie du bist, ich habe an dir Gefallen. Das heißt, Jesus musste seinen Wert nicht irgendwie beweisen, den hat Gott ihm schon vorher zugesprochen. Das war nicht ein Anspruch Gottes, dass er gesagt hat, okay, jetzt verhalte ich mal so, damit ich dich liebe. Das war ein Zuspruch Gottes, dass er gesagt hat, ich liebe dich, so wie du bist. Und das ist jetzt die Frage, können wir das mit uns vergleichen? Also ich denke, dass viele von euch, die sind schon getauft, die meisten von euch, die sind getauft. Stellt euch vor, als ihr getauft worden seid, egal wo das war, als ihr aus dem Wasser herauskamt, hätte das Gleiche passieren können bei euch. Hätte der Himmel aufgehen können und eine Stimme kommen können, die zu euch sagt, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Wohlgefallen. Du gefällst mir so, wie du bist. Was denkt ihr? Hätte das passieren können oder nicht? Ja, einige nicken. Das stimmt. Das hätte passieren können. Weil, nochmal, unsere Identität ist das, was Gott über uns denkt. Und bitte zeigt mal die Folie. Ich habe hier mal eine Folie. Es gibt in der Bibel, die Bibel macht uns klar, es gibt im Prinzip nur zwei Arten von Menschen. Das sehe ich jetzt euch nicht mehr. Stell das mal.
irgendwie hinter mich. So, gut. Dann sehe ich den Rolf noch. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen, die sind getrennt von Gott, und die anderen, die sind versöhnt mit Gott. Und die Bibel bezeichnet das, wenn jemand versöhnt ist mit Gott, der ist in Christus. Also das ist, das heißt, wir sind in Christus eingepflanzt. Also das ist, manche haben so gesagt, okay, wenn ich das bin, so ein Zettel, und Christus ist diese Bibel, dann bin ich in Christus. Das heißt, alles, was mit Christus passiert, das passiert auch mit dem Zettel. Oder alles, was mit dem Buch passiert, passiert mit dem Zettel. Alles, was mit Christus passiert, passiert mit mir. Und das heißt, wenn jemand zu Gott gekommen ist, dann, wenn er in Christus ist, dann sieht ihn Gott durch Christus. Und wir lesen in der Bibel, dass jemand, ein Mensch ohne Christus, der ist einfach nur rein fleischlich geboren, als Mensch. Und jemand, der in Christus ist, der ist wiedergeboren, durch den Heiligen Geist. Wir lesen in der Bibel, jemand ohne Christus, der ist ein Sklave der Sünde. Das heißt, der muss sündigen, der kann gar nicht anders. Jemand in Christus, der hat eine neue Identität, der ist frei von der Sünde. Der kann zwar noch sündigen, der wird auch immer wieder mal sündigen, aber der muss nicht mehr sündigen. Der kann Nein sagen zur Sünde. Jemand ohne Christus ist verloren, jemand in Christus ist gerettet. Jemand ohne Christus, der ist geistlich tot und leer, so bezeichnet uns das die Bibel. Und jemand, der in Christus ist, der hat neues Leben, der ist lebendig und in dem wohnt der Heilige Geist. Unsere Identität ist nicht mehr, wir sind keine Sünder mehr. In Gottes Augen sind wir Heilige. Das sagt Paulus, die Leute, an die er schreibt, die Briefe, die redet er ganz oft als Heilige an. Obwohl sie viele Sünden tun. In jedem Brief ermahnt er sie, einige Dinge nicht mehr zu tun. Und obwohl sie das tun, sind sie in Gottes Augen Heilige. Sie sind gerecht gesprochen. Sie sind Teilhaber, oder wir sind das, Teilhaber der göttlichen Natur. Wir sind Kinder Gottes. Und das ist alles unsere Identität. Und aus dem Grund ist jeder, der an Jesus glaubt, der weiß, ich habe nicht aus meiner Kraft heraus, wir haben das heute früh in der ersten Stunde daran erinnert, nicht weil wir so gut waren, hat Gott uns angenommen, sondern weil Jesus so gut war. Weil er stellvertretend für uns gestorben ist, weil er perfekt war. Und jeder, der an ihn glaubt, der ist so ganz eng verbunden mit Christus, sodass das Gleiche, was für Jesus gilt, für mich gilt. Weil er gerecht ist, bin ich gerecht. Weil er heilig ist, bin ich heilig. Und aus dem Grund kann Gott zu jedem, der an ihn glaubt, bei der Taufe sagen, du bist mein geliebtes Kind. Du gefällst mir so, wie du bist. Egal, was du leistest, egal, was du tust. Und das bezeugen wir in der Taufe. In der Taufe bezeugen wir, mein altes Leben ist vorbei. Ich starte jetzt eine neue Identität. Ich starte mit diesem neuen Leben auf der rechten Seite. Und ihr kennt diese Stellen. Zum Beispiel Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch nicht zu ihm gehört haben. Da galt uns schon seine Liebe. Wie viel mehr wird er uns jetzt lieben? Also jemand hat das mal so ausgedrückt, hat gesagt, du kannst nichts tun, damit Gott dich weniger liebt. Also Gott hat dich schon geliebt, da warst du Sünder. So, egal ob du jetzt als Christ, ob du versagst, das mindert nicht Gottes Liebe zu dir. Auch wenn du mehr tust, du kannst auch nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Gott liebt dich. Er hat sich dafür entschieden, weil er dich in Christus sieht. Und das ist wichtig, das ist die Realität. Von dieser Realität müssen wir ausgehen. Wenn ich das nicht glaube, dann wird es in meinem Leben keine Kraft entwickeln. Der Herr Jesus hat es so ganz deutlich gesagt, Johannes 15, Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Also wie der Vater mich geliebt hat, so liebt Jesus uns. Also das müsst ihr euch vorstellen, das ist, wir sind wirklich von Gott angenommen. Wir müssen Gott nichts beweisen. Das ist die Realität, die steht über jedem,
über dem Leben von jedem Christen. Die Frage ist jetzt nur, glaubst du das? Ist das die Realität in deinem Leben? Glaubst du das, dass du ein Geliebter Gottes bist, auch wenn du versagt hast, wenn du die Leistung, die du dir eigentlich wünschst, dass du die schaffen würdest, wenn du die nicht geschafft hast? Glaubst du, dass du immer noch einen Wert hast und dass Gott immer noch an dir wohlgefallen hat, selbst wenn andere über dich schlecht reden? Wenn andere deine Motive hinterfragen, wenn andere dich als minderwertig sehen? Und glaubst du, dass du immer noch wertvoll bist, wenn du manche Dinge, nach denen du dich sehnst, wenn du die nicht hast? Wenn du vielleicht materiell nicht so viel hast? Wenn du vielleicht keine Familie hast? Wenn du keinen Ehepartner hast? Glaubst du, dass du deshalb trotzdem wertvoll bist, in Gottes Augen? Glaubst du, dass, wie es in Römer 8 steht, dass nichts dich von Gottes Liebe trennen kann? Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Wenn du das nur kopfmäßig für wahr hältst, dann wirst du weiterleben wie bisher. Dann wird es in deinem Leben weiter so ein Auf und Ab geben. Dann wirst du dich weiter abhängig machen von anderen Menschen, von deiner Leistung, von dem, was du hast. Aber wenn diese Wahrheit in dein Herz rutscht, dann wird es dein ganzes Leben umkrempeln. Weil dann bist du auf einmal frei. Dann bist du nicht mehr abhängig von Umständen, nicht mehr abhängig von der Meinung von Menschen, nicht mehr abhängig, ob dein Leben gelingt oder ob du Versagen hast. Dann kannst du gelassen durchs Leben gehen. Dann wirst du nicht hochmütig und stolz werden, wenn dir was gelingt und denken, du bist besser als andere. Dann wirst du aber auch nicht total am Boden sein, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Dann lässt du dich auch nicht runterziehen, wenn Leute dich hassen, wenn Leute dich ablehnen oder sogar schlecht über dich reden, weil du ganz tief in deinem Herzen weißt, der, auf den es wirklich ankommt, dessen Urteil das einzig Entscheidende ist, Gott, der hat sein Urteil über mich gesprochen und der hat zu mir schon gesagt, ich habe an dir wohlgefallen, du gefällst mir, ich habe dich lieb. Wenn du dieser Identität, die du hast in Christus, deiner Stellung in Christus, wenn dir das bewusst wird, dann wirst du anfangen, im Glauben zu wachsen. Dann wird es vorwärts gehen. Dann entdeckst du, ich muss ja gar nicht mehr sündigen. Ich bin ja ein Heiliger. Ich bin ja kein Sünder mehr. Dann wirst du Stück für Stück Sieg in deinem Leben erleben. Dann nimmst du Gottes Verheißungen in Anspruch. Dann weißt du, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gott sagt mir, so steht es in Römer 8, ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi. Das heißt, alles, was Jesus gehört, gehört mir. Das heißt, dir als Christ gehört die ganze Erde, gehört das ganze Weltall. Das ist dein Erbe, was du mal bekommen wirst. Du stehst auf der gleichen Stufe wie der Herr Jesus. Das ist dein älterer Bruder. So heißt es auch in Römer 8. Wir werden umgestaltet in das Bild unseres älteren Bruders Jesus Christus. Und das heißt, du kannst deshalb so zu Gott kommen. Du weißt, Gott ist wirklich dein liebender Vater. Du wirst anders beten, weil du weißt, ich muss Gott nicht irgendwas abtrotzen, was er mir gar nicht geben will. Du weißt, Gott ist ein Vater, der wartet einfach nur darauf, dich zu beschenken. Du musst einfach nur beten. Und er wird dir das geben, was du wirklich brauchst. Er wird dir nicht alles geben, was du willst, aber er weiß, was für dich gut ist. Und dann wirst du in ein Leben bringen, was effektiv ist. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, und das ist wirklich der Knackpunkt. Wenn ich das kapiert habe, wer ich in Christus bin, dann werde ich im Glauben wachsen. Wenn nicht, dann werde ich ständig versuchen, irgendwie zu beweisen, dass ich besser bin. Dann irgendwie zu beweisen, dass ich doch verdient habe, von Gott geliebt zu sein. Und dann wird mein Leben ein Krampf sein. Und es werden Menschen um mich herum merken, dass es nichts Befreites ist, sondern dass es ein Krampf ist. Und aus dem Grund, da legt der Teufel alles daran, dich über deine Identität zu verwirren. Wenn du Christ bist, dann kann dir der Teufel nicht mehr dein Heil wegnehmen. Das geht nicht mehr. Das sagt der Herr Jesus und das sagt Paulus ganz deutlich. Wer zu ihm gehört, Jesus sagt, wer zu mir gehört, den werde ich nicht mehr hinausstoßen. Also der ist sicher in meiner Hand. Das kann dir der Teufel nicht wegnehmen. Er kann dir dein ewiges Leben nicht wegnehmen. Aber was er machen kann, ist, er kann dir das dein Bewusstsein darüber wegnehmen, wer du bist. Und das versucht er ständig. Er versucht dir einzureden, jedes Mal, wenn du was falsch machst, wenn du sündigst, versucht er dir einzureden, jetzt liebt dich Gott nicht mehr. Jetzt hast du es verbockt. Also, das, jetzt ist vorbei. Jetzt musst du dich erstmal wieder anstrengen. Jetzt musst du mindestens eine Woche, am besten einen Monat, ohne Sünde leben. Dann lächelt vielleicht Gott wieder mal. Das stimmt nicht. Gott liebt dich, unabhängig von dem, was du bist, weil du in Christus bist. Er sieht Christus und der ist vollkommen, der ist perfekt. Und wenn du in ihm bist, dann sieht er dich genauso, als rein, als jemand, der ohne Sünde ist. Und Satan versucht das zu verhindern, dass du das verstehst. Und aus dem Grund versucht er dir jeden Tag einzureden, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht wertvoll bist. Und das ist das, was er immer wieder angreift, unsere Identität. Und das Gleiche hat er bei dem Herrn Jesus gemacht. Ich möchte mal weiterlesen. Markus 1, Vers 11. Und nachdem Johannes, Vers 12, Johannes 1, Vers 12, also direkt nach der Taufe, nachdem Gott zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, heißt es, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er wurde 40 Tage in der Wüste, er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Lukas und Matthäus berichten uns, wie diese Versuchung aussah. Und das Interessante ist, was der Teufel macht. Was er macht ist, er stellt genau das in Frage, was der Herr Jesus bei der Taufe gehört hat. Bei der Taufe sagt Gott, was die Identität von Jesus ist. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und der Teufel, was macht er, als er kommt? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach Steine zu Brot. Also das heißt, beweis es, dass du es wirklich Gottes Sohn bist. Zeig mir das, indem du eine Leistung bringst. Indem du mir ein Wunder zeigst, dass du aus Steinen Brot machen kannst. Als nächstes nimmt der Teufel ihn mit in den Tempel und er stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Das war so der höchste Punkt auf dem Tempel. Direkt dahinter ging es ganz tief in den Tal runter. Ich glaube 30 oder 40 Meter ging das runter. Und man konnte von diesem Dach aus, jeder, der im Tempel war, hat den, der da oben stand, gesehen. Und es gab eine Überlieferung von den Rabbinern, die haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann wird sich dort oben auf der Zinne des Tempels, auf so dem, das war so diese die Gebäude, die außen ringsrum waren, um den Tempelplatz, also um das Heiligtum. Und dort an so einer Ecke war das. Und die Überlieferung war, wenn der Messias kommt, dann wird sich dort oben an diesem Platz offenbaren. Dann wird jeder mitbekommen, dass es der Messias ist. Und genau dazu fordert ihn der Teufel auf und sagt, spring runter und Gott wird dich bewahren. Du wirst nicht sterben. Und das wäre der absolute Beweis gewesen. Im Tempel waren täglich viele, viele Leute. Wahrscheinlich Tausende jeden Tag. Und wenn Jesus dort runtergesprungen wäre, das hätten viele mitbekommen. Wenn der dort unten heil aufgekommen wäre, ohne zu sterben, dann hätten alle, die dort waren, hätten geglaubt, das ist der Messias. Und dazu fordert ihn der Teufel auf. Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht davon abhängig, was andere von mir sagen, was andere von mir denken. Das ist nicht Gottes Weg, dass ich mich so offenbare als der Messias, als der Retter. Und dann versucht der Teufel noch ein drittes, nimmt ihn mit auf den Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und sagt, das gebe ich dir, wenn du von mir niederfällst. Und versucht ihn herauszufordern, du bist wertvoll, wenn du viel hast. Und die gleiche Masche, die versucht der Teufel jeden Tag bei uns. Wir hören jeden Tag viele Stimmen. Und uns ist das manchmal gar nicht bewusst, dass das die Stimmen des Feindes sind. Und diese Stimmen ist immer wieder das Gleiche. Beweise es, dass du wertvoll bist. Beweise es, dass du liebenswert bist. Und das kann sogar mitten aus der Gemeinde kommen. Der Teufel geht mit Jesus in den heiligsten Ort des Judentums, in den Tempel. Und er zitiert dort die Bibel. Und gebraucht einen Bibelvers, um Jesus zu was zu bewegen, was Gott nicht für ihn vorgesehen hat. Und es kann passieren, dass du hier in der Gemeinde, dass du von Geschwistern Dinge hörst, die deine Identität in Frage stellen. So zum Beispiel, als ein guter Christ würdest du doch sowas nie machen. Oder als ein Christ, da macht man dort mit, dann arbeitet man dort und dort mit. Und du weißt aber vielleicht, das würde dich überlasten, das ist gar nicht jetzt dran für dich. Und du kriegst so einen frommen Leistungsdruck und denkst, wenn ich hier mitmache, dann bin ich mehr wert. Ich erinnere mich daran an einen alten Bruder, der hat Chor geleitet, der hat viele Kranke besucht. Und er wollte gerne predigen, hat aber nicht die Gabe dazu gehabt. Er hat sich aber nur dann wertvoll gefühlt, wenn er gepredigt hat. Weil das war so ganz oben an der Skala, wo man gesagt hat, okay, erst wenn ich predige, wenn ich Gottes Wort auslegen kann, dann bin ich ein richtiger Christ, dann bin ich auch wertvoll. Und das ist aber Quatsch. Gott sagt uns ja, dass wir verschiedene Gaben haben. Nicht jeder hat alles. Und wie so oft lassen wir uns reinlegen. Oder ich merke das in der Gemeinde, dass wir sind oft so abhängig davon, was andere über uns sagen. Ich mache manche Dinge nicht aus einer Überzeugung, sondern nur damit andere zufrieden sind. Damit andere sagen, okay, hat er gut gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr ganz ehrlich seid, warum kommt ihr in den Gottesdienst? Ist das aus Liebe zum Herrn? Oder mittwochs in der Bibelstunde? Ist das wirklich, weil ihr euch dorthin zieht, weil ihr Gott begegnen wollt? Oder weil ihr wisst, das kommt bei anderen gut an, wenn ihr dorthin geht? Oder man kann sich in der Gemeinde auch gegenseitig anstacheln, mehr Besitz anzuhäufen. Da kauft sich jemand ein neues Auto und dann sagt der andere, okay, dann ist es wahrscheinlich bei mir auch wieder mal dran, ein neues Auto zu haben. Oder von der Wohnungseinrichtung. Das sind so Sachen, wo wir uns als Geschwister, aber auch von unseren Nachbarn, von unseren Arbeitskollegen, von Dingen, die einfach so scheinbar aus dem Nichts in unseren Kopf kommen, wo wir uns immer wieder einreden lassen, ich muss das haben, ich muss das machen, damit ich wertvoll bin. Und der Herr Jesus, der hat all diese Lügen durchschaut. Und er war davon überzeugt, ich brauche überhaupt nichts davon, weil er wusste, was Gott ihm gesagt hat. Und er sagt zum Ersten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes, was aus dem Mund Gottes herauskommt. Und das hat er gerade gehört gehabt, also gerade in der Geschichte davor, 40 Tage vorher, dass Gott ihm gesagt hat, du bist geliebt, du bist wertvoll. Und er konnte diese Lügen durchschauen, weil er die Wahrheit kannte. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit diesem Buch beschäftigen, dass wir Gottes Wort aufnehmen, dass wir das lesen, weil das die Wahrheit ist. Und dass wir dort drin lesen, wer wir in Christus sind, dass wir dort lesen, wer bin ich. Es gibt viele Bibelstellen, wo uns im Neuen Testament gesagt wird, als ein Christ, dann bist du das und das. Wenn du in Christus bist, bist du das und das. Und manche Leute, die haben sich das für sich umgeschrieben und haben dann eine Liste aufgeschrieben und haben gesagt, okay, ich bin ein Geliebter, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Gerechter und so weiter und so fort. Und manche haben das eine Zeit lang jeden Tag gelesen, einfach als eine Gegenwehr zu diesen Lügenstimmen, die auf uns eindringen. Und ich mache euch dazu Mut, dass ihr euch wieder, dass ihr immer wieder die Bibel auch unter diesem Blickpunkt lest und sagt, was sagt die Bibel über das, wie Gott mich sieht, wie er mich denkt. Dann seid ihr frei von Lügen, die auf euch einströmen.